oder für die eigene Glaubenssuche lernen? Welche Impulse können wir daraus für unser Leben heute im 21. Jahrhundert gewinnen? Und wir haben in den ersten beiden Predigten über Berufung nachgedacht. Wir haben gesehen, dass Abraham eine klare Berufung von Gott erlebt hat und wie sie dann auch zur Grundlage von seinem ganzen Leben wird. Und so wie Abraham eine Berufung hatte, so haben eben auch wir, jeder von uns, eine große Berufung, nämlich diese Berufung, das Leben aus der Verbindung mit Christus zu leben. Diese Einladung, das ganze Leben in der Gemeinschaft mit ihm zu sein, das ist die große Berufung. Die Passage, über die wir heute sprechen und die wir gelesen haben, ist gerade mal die zweite Episode, die wir aus seinem Leben kennen. Und ausgerechnet schon diese zweite Episode zeigt uns einen massiven Einbruch im Leben von Abraham. Ein Text, der einen oder besser gesagt mehrere Fehler dieses Gottesmannes offenbart und bloßstellt. Persönliche Fehlentscheidungen mit einem großen Desaster. Und damit sind wir bei einem ganz interessanten Thema, nämlich bei dem Thema Fehler, Lebensfehler, falsche Entscheidungen, Fehler, die das Potenzial haben, mein ganzes Leben zu beeinflussen und zum Teil auch mein Leben zu ruinieren. Vielleicht ein etwas banaler Vergleich, aber ich denke, die meisten von euch kennen Fehler im Bereich der Technik. Man sitzt am PC, will man schnell noch die Bilder von der Kamera rüberziehen und plötzlich kommt so eine ätzende Fehlermeldung, Ihre Speicherkarte konnte nicht geladen werden oder gelesen werden. Oder man startet nach einem Update das Programm, aber es will einfach nicht richtig funktionieren. Irgendein Fehler im System. Und immer wieder sorgen diese Fehler dafür, dass wir nicht vernünftig weiterarbeiten können. Sie bremsen uns aus und manch schwerwiegender Fehler sorgt auch dafür, dass erstmal gar nichts mehr geht. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch in unserem Leben. Bloß, dass es oft nicht so ganz offensichtlich wird, sondern eher so beim zweiten Schauen deutlich wird. Fehler, die das Potenzial haben, unser Leben zumindest ins Stocken zu bringen und manche Fehlentscheidungen, die uns auch richtig was kosten. Wertvolle Beziehungen, eine gute Arbeitsstelle, sicher geglaubte Zukunftspläne und so weiter. Also ein wichtiges Thema, und wenn man verschiedenste Artikel zu diesem Thema liest, landet man auch fast immer bei der Grundaussage, Fehler passieren, wir können Fehler nicht vermeiden. Fehler passieren, wir können Fehler nicht vermeiden. Entscheidend ist, was wir daraus machen. Entscheidend ist, was wir daraus machen. Anders gesagt, Fehler gehören zu unserem Leben dazu. Jeder von uns macht Fehler, kleinere und größere Fehler. Und ganz entscheidend ist eben, wie wir mit ihnen umgehen, ob wir sie aufarbeiten, ob wir daraus lernen, ob wir sie verstecken, ignorieren oder wegdiskutieren. Sie können einerseits unser Leben belasten und ruinieren, aber andererseits können sie uns auch helfen, dass wir weiser und demütiger und klüger und mitfühlender werden. Was den Unterschied macht, ist, ob wir in der Lage sind, diese Fehler einzugestehen, sie aufzuarbeiten und lernen, daraus zu ziehen. Und ich möchte euch zu Beginn noch einen kleinen Ausschnitt aus einem Zeitartikel vorlesen, der die Relevanz des Themas nochmal ganz gut auf den Punkt bringt. Die Angst vor dem Versagen quält fast jeden irgendwann. Gerade in Deutschland hält sie viele Menschen davon ab, Träume zu verwirklichen. Ein eigenes Unternehmen gründen, ein Buch schreiben, Mode entwerfen, es wäre so schön. Aber was, wenn es nicht klappt? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der Menschen an ihren Erfolgen gemessen und für ihre Niederlagen verurteilt werden. In kaum einem anderen Land der Welt werden Misserfolge so sehr geächtet wie hier. Aus Fehlern wird man klug, heißt es. Doch in Wahrheit schätzt niemand Situationen, in denen die Dinge schief gehen und man auf die Nase fällt. Niemand gesteht sich gern ein, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, an einer Aufgabe gescheitert zu sein oder gar ein ganzes Projekt in den Sand gesetzt zu haben. Ein Ziel zu verfehlen ist ärgerlich und schmerzhaft. Dennoch sind solche Erfahrungen unausweichlich und oft lehrreich. Nicht selten führen erst viele Fehlschlüsse zu großen Entdeckungen. Aber damit wir an Niederlagen wachsen können, müssen wir richtig mit ihnen umgehen. Ich fand das einen sehr interessanten Artikel mit sehr vielen guten Gedanken, die jetzt auch in der Predigt nochmal auftauchen. Und ich glaube, dieser Bibeltext greift genau diese Thematik auf. Und Abraham ist ein Beispiel auf der einen Seite für haarsträubende Fehler, katastrophale Entscheidungen und auf der anderen Seite aber auch dafür, für die Möglichkeit, Fehler aufzuarbeiten. Ich habe drei Fragen als Überschriften. Was waren die Fehler, die Abraham gemacht hat? Wie ist Abraham damit umgegangen? Und wie hilft der christliche Glaube, mit Fehlern gut umzugehen? Also zunächst, was waren die Fehler, die Abraham gemacht hat? Nun, wir lesen im Text vor unserer Passage, dass Abraham diese Berufung bekommen hat, in dieses Land Kanaan zu gehen, sich dort anzusiedeln, dort zu bleiben. Und als zweites hat Gott Abraham versprochen, dass er ein Stammvater werden soll. Also ein Kopf von einer großen Sippe, dass er Kinder bekommen soll, dass er ein großes Volk werden soll. Und damit war eben klar, das soll er vor Ort tun. Also berufen in das Land Kanaan, um dort zu bleiben und berufen, auf den Sohn zu warten. Das war die Ansage. Und das Schöne, Abraham bekommt nicht nur die Berufung, sondern er erlebt auch, wie Gott anfängt, das Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, wenn wir Vers 8 und 9 sehen, da kommt er tatsächlich im Land Kanaan an. Er steht in diesem Ort zwischen Bethel und Ai und er sieht dieses besondere Land. Das ist für ihn ein Erfolgserlebnis. Er erlebt, dass der Glauben mit Gott irgendwie funktioniert. Positive Erfahrung mit Gott. Doch dann kommt Vers 10 und auf einmal ändert sich das im Leben von Abraham schlagartig. In Kanaan bricht eine Hungersnot aus und wir lesen dann, wie Abraham sofort, ohne zu warten, ohne sich darauf zu verlassen, dass Gott ihn ja vielleicht irgendwie versorgen könnte, wie Abraham sich sofort aufmacht und in das Nachbarland nach Ägypten zieht. Text heißt es, er sucht seine Zuflucht in Ägypten. Wer die Bibel kennt, weiß, dass es oft darum geht, die Zuflucht in Gott zu finden. Das ist der erste Fehler, den wir bei Abraham sehen, der grundlegende Fehler, dass er nicht auf Gottes Versprechen vertraut und in Kanaan bleibt, sondern in dieses Land verlässt. Als er dann tatsächlich in Ägypten ankommt, entsteht aber noch ein neues Problem, denn seine Frau Sarah war offensichtlich sehr attraktiv, bildhübsche Frau, an sich kein Problem, aber Abraham merkt, dass es für ihn persönlich gefährlich werden könnte. Vers 11 sagt er zu Sarah, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Und an dieser Stelle begeht Abraham den zweiten großen Fehler. Er stellt Sarah nicht als seine Frau vor, sondern als seine Schwester. Und dadurch gibt er sie der Werbung und den aufdringlichen Bemühungen dieser ägyptischen Beamten preis. Und die haben natürlich sofort versucht, diese Frau an den Palast des Pharaos zu kriegen. Und es passiert wirklich das Schlimmste, was man zwischen den Zeilen lesen kann. Wir müssen uns mal vorstellen, da wird die eigene Frau als Schwester ausgegeben und kommt dann in einen fremden Palast mit vielen fremden Männern und sie wird dann von der Familie getrennt und der Pharao schläft mit ihr und so weiter. Und in einer patriarchalischen Gesellschaft wurde sie nicht gefragt. Sie hätte dazu eigentlich keine Gefühle oder Gedanken äußern dürfen. Es war für Sarah eine erniedrigende, eine ausweglose, eine absolut enttäuschende Sache. Emotional würde ich behaupten, kaum zu ertragen. Und das ist dieser zweite haarsträubende Fehler, den Abraham macht. Er ruiniert nicht nur die Berufung für das Land, er gibt Priorität er selber, seine Bequemlichkeit. Das war damals. Aber auf einmal an der Stelle hat sich alles umstrukturiert. Auf einmal ist seine Bequemlichkeit, er selbst, die oberste Priorität. Und dann vielleicht Gott und dann seine Familie oder wie auch immer Rang 2 und 3 verteilt sind. Aber er ist auf Rang 1. Es dreht sich alles um ihn. Und intuitiv wissen wir alle, wenn sich alles nur noch um uns selbst dreht, dann sind eigentlich Fehler vorprogrammiert. Wenn sich alles nur noch um uns dreht, um unsere Perspektive, um unsere Karriere, um unseren nächsten Schritt, um unsere Pläne, um meine Wünsche, Punkt, 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 dann sind Fehler vorprogrammiert. Das ist keine große Weisheit, aber umso schwerer ist es, das in unserem Leben wirklich auch zu erkennen und zu vermeiden. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, auch Gemeinschaft und enge Freunde, die uns hinterfragen dürfen. Menschen, die wir einladen, in unser Leben hineinzusprechen und uns da auch in Frage zu stellen, wo es schmerzhaft sein könnte. Ich glaube, wenn wir nur allein durchs Leben gehen, nur mit unserer eigenen Perspektive und mit diesem Drehen um uns selbst, werden wir im Leben scheitern. Wenn wir nicht bereit sind, uns korrigieren zu lassen und Prioritäten zu hinterfragen, sind Fehler, auch größere Fehler wie hier bei Abraham, angesagt, programmiert, wie auch immer. Also Angst spielt eine Rolle, Egoismus spielt eine Rolle, aber es gibt noch ein drittes Merkmal, und zwar dieses interessante Phänomen, dass sein geistiges Leben da ist und sein praktisches Leben da. Dass er sozusagen mit Gott tolle Dinge erlebt, aber dass sich das in seinem Alltag überhaupt nicht widerspiegelt. In seinen Entscheidungen überhaupt nicht widerspiegelt. Ja, eine fehlende Verbindung von seinem geistlichen und seinem praktischen Leben. Und ich kenne das auch gut aus meinem Leben. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch erinnern mit einem guten Freund. Er selbst ist auch Christ, witzigerweise auch noch. Und wir haben über Arbeit und Stress und Zukunftssorgen gesprochen. Und als Freund versucht man dann natürlich Tipps zu geben. Wir haben darüber geredet, was man machen kann, um einen Ausgleich zu finden. Wir haben überlegt, wie man sich weniger Sorgen machen könnte. Es ist ja noch genügend Geld da, auch für eine längere Perspektive. Also da müsste man jetzt gar nicht so viel drüber nachdenken. Und dieser nächste Schritt und so weiter. Wir haben viel darüber ganz auf natürlicher Ebene gesprochen. Aber mir ist in dem ganzen Gespräch nicht einmal eingefallen oder in den Sinn gekommen, Gott ins Spiel zu bringen. Kein einziges Mal. Ja, wir sind beide Christen und wir vertrauen beide auf Gott, dass Gott mit seinen Möglichkeiten auch im Berufsleben da ist. Aber mir ist nicht einmal in den Sinn gekommen, ihm in diese Richtung Mut zu machen oder gemeinsam mit ihm zu beten oder ihn daran zu erinnern, dass Gott mit seinen Möglichkeiten auch bei seinen Zukunftsfragen und Sorgen da ist. Ja, da bin ich Pastor, predige jeden Sonntagmorgen hier über Vertrauen und wie man das alles machen soll. Und dann kommt man in dem ganzen Gespräch nicht einmal Gott in den Sinn. Und das ist genau diese Diskrepanz, die Abraham an der Stelle auch hat. Oder Anfang dieser Woche hatte ich einen größeren Konflikt mit Annika, meiner Frau. Es war schwierig, wir waren auch irgendwie in der Sackgasse drin, aber wir haben es nicht vor Gott gebracht. Wir haben am Abend nicht gebetet, nicht nach seiner Perspektive gesucht. Und ehrlich gesagt bin ich an dem Abend nur bei mir selber stehen geblieben. Nur bei mir selber stehen geblieben. Mit meinen Erklärungen und Deutungen unnötig Distanz geschaffen. Heilsames schlussendlich verhindert. Und ich glaube, das ist eine Thematik, mit der wir alle irgendwie zu kämpfen haben, dass ja, Alltag und Glaube und diese Zusagen, die Gott uns gibt, so weit auseinander liegen. Und ich glaube, wenn wir uns diese fehlende Verbindung zu sehr eintrainieren, wenn wir uns eintrainieren, okay, da ist mein geistlicher Bereich, da ist irgendwie Sonntag, da ist irgendwie Gott da und sonst muss ich das irgendwie mit eigener Kraft schaffen und mit meiner eigenen Sicht lösen. Ich glaube, dann sind Fehler und Enttäuschungen auch vorprogrammiert. Ich habe den Eindruck, dass wir uns das auch eintrainiert haben. Dass wir uns das eintrainiert haben oder dass wir uns das Tag für Tag eintrainieren lassen. Aber es muss überwunden werden. Gott und Alltag müssen zusammenkommen, sonst haben wir das Rezept für katastrophale Fehler. Jetzt haben wir viel darüber nachgedacht, was die Fehler bei Abraham waren, wo auch sicher die Parallelen zu uns zu erkennen sind. Gehen wir noch zur zweiten Überschrift, viel, viel kürzer. Wie ist Abraham mit diesem Fehler umgegangen? Wenn man unseren Abschnitt von heute im Zusammenhang liest, sieht man, dass Abraham nicht bei diesen Fehlern, die ja wirklich das Potenzial hatten, ihn im übertragenen Sinne wirklich das Bein zu stellen, dass er nicht bei diesen Fehlern stehen geblieben ist. Abraham ist ein Beispiel dafür, wie er das Geschehene aufgearbeitet hat und wieder zurück zu seiner Berufung findet. Das bedeutet nicht, dass Abraham keine Fehler gemacht hätte. Interessanterweise macht er später nochmal einen ähnlichen Fehler. Aber Abraham beginnt wieder Gott zu vertrauen und in der nächsten Passage können wir davon lesen, dass er wieder genau die richtigen Prioritäten setzt und weise Entscheidungen trifft. Also Abraham ist es gelungen, irgendwie aus dieser Katastrophe und aus diesem Strudel wieder rauszukommen. Wie ist es passiert? Wie hat er das geschafft? Und eine Antwort ist, Abraham hat sich eben offensichtlich mit der Entwicklung und mit seinen Fehlern auseinandergesetzt. Wenn wir uns den Text von heute anschauen, dann ist eine Sache auffällig. Deswegen habe ich auch mal bewusst, im Gegensatz zu vielen Bibelübersetzungen, Vers 8 und 9 aufgenommen. Nämlich als Abraham aus Ägypten rauskommt, reist er den genau gleichen Weg zurück, wie er nach Ägypten hingekommen ist. Er reist von Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu dem Ort, wo der Fehler angefangen hat, wo er das letzte Mal in Verbindung mit Gott war. Er rollt die ganze Sache sozusagen rückwärts wieder auf. Und das ist schon erstaunlich, denn normalerweise ist es ja so, wenn wir wirklich einen Fehler gemacht haben und wir sind da irgendwie glimpflich rausgekommen. Ja, er kommt ja glimpflich raus, die Ägypter schmeißen ihn einfach aus dem Land, die hätten ihn auch einfach abmurksen können. Dann wollen wir eigentlich über diesen Fehler nicht mehr sprechen. Dann denken wir einfach, puh, nochmal rausgekommen, alles gut gegangen, abhaken. Nicht mehr damit auseinandersetzen, anstrengend, mühsam, was da alles passiert ist, ach komm, Schwamm drüber, fertig. Und ein Autor hat es in einem Artikel so ausgedrückt, Fehler sind somit das Letzte, womit man sich beschäftigen will. Fehler sind das Letzte, womit man sich beschäftigen will. Und ich glaube, das ist tatsächlich unsere natürliche Tendenz. Aber wenn Abraham diese Einstellung gehabt hätte, dann wäre er nach seinem Rausschmiss aus Ägypten niemals den gleichen Weg zurückgegangen. Sondern dann wäre er irgendwie anders gegangen. Vielleicht an der Küste entlang oder nochmal eine extra Bergrunde eingezogen. Aber er geht genau den gleichen Weg zurück. Lagerplatz für Lagerplatz. Station für Station. Und jeder Zeltaufbau und jeder Abend an bekannter Stelle wird für ihn zu einer neuen Gelegenheit, darüber nachzudenken, was hier eigentlich falsch gelaufen ist und was seine Motive waren. Warum bin ich an dieser Stelle den Schritt weiter Richtung Ägypten gegangen? Und damit gibt uns Abraham ein Modell, wie auch wir unsere Fehler aufarbeiten können und aufarbeiten müssen. Wenn wir wirkliche Fehler gemacht haben in der Vergangenheit, jemanden schwer verletzt haben, Beziehungen zerbrochen haben, katastrophale Entscheidungen getroffen haben, dann ist es notwendig, Schritt für Schritt zurückzugehen und zu fragen, was ist da eigentlich passiert und warum ist es passiert? Was war da eigentlich los in meinem Herzen? Was waren die Motive, warum ich diese Schritte gegangen bin? Und es kostet Mut und es kostet Kraft, aber ich glaube, es ist die einzige Chance, dass dieser Fehler unser Leben nicht ruiniert. Ich glaube, dass jeder Fehler, der in der Vergangenheit passiert und nicht aufgearbeitet wird, das Potenzial hat, unser Leben auszubremsen. Ich glaube, es ist der einzige Weg, wirklich voranzukommen, dazuzulernen und sich selber zu entwickeln, wenn ich die großen Fehler meines Lebens anschaue und aufarbeite. Nochmal der Autor von eben: Was zählt, ist der Austausch über vorhandene Fehler und Irrwege und die Bereitschaft, daraus zu lernen und die Dinge besser zu machen. Wenn wir Lebensfehler in unserem Leben einfach zulassen und ignorieren und glücklich sind, dass es glimpflich ausgegangen ist, werden sie uns irgendwann wieder einholen. Die Bereitschaft daraus zu lernen und die Dinge besser zu machen, das ist ganz entscheidend. Und das ist eben das, was Abraham hier tut, vermutlich mit seiner ganzen Familie zusammen, weil die reist den gleichen Weg zurück. Die merkt, das arbeitet in Abraham. Und ich kann mir gut vorstellen, wie er abends mit seiner Frau da gesessen ist und darüber gesprochen hat. Und ich will nicht wissen, wie kompliziert das Gespräch mit ihr war. Aber er rekapituliert und er arbeitet diese Sache Stück für Stück durch. Aber in Abrahams Heilungsprozess gibt es noch eine zweite Komponente, die weit über dieses Reflektieren und Aufarbeiten hinausgeht. Und damit sind wir noch bei der letzten Überschrift. Und zwar hat Abraham sich nicht nur mit seinen Fehlern auseinandergesetzt, sondern er hat sich auch mit dem Herzen Gottes auseinandergesetzt. Er hat sich auch mit dem Herzen Gottes auseinandergesetzt. Was meine ich damit? Wenn wir die letzten beiden Verse anschauen, dann sehen wir, wohin Abraham zurückzieht. Er kommt zurück zu dem Ort zwischen Bethel und Ai, zu dem Ort, wo er Gott begegnet ist, wo er Gott ganz deutlich erlebt hat, wo er Gott sogar einen Altar gebaut hat. Und damit wird klar, der Höhepunkt seines Aufarbeitens ist nicht nur reine Selbstreflexion, ist ein wichtiger Punkt, sondern es ist diese Begegnung und diese Auseinandersetzung mit Gott, mit dem, was er dazu zu sagen hat. Die große Frage, die sich jetzt natürlich jetzt stellt, was ist da passiert zwischen Bethel und Ai? Es wird jetzt im Text gar nicht so ausführlich beschrieben. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Geografie beschäftigt, dann war Bethel und Ai ein besonderer Ort. Und zwar deshalb, weil er eine wunderschöne Aussicht über große Teile von diesem Land Kanaan ermöglicht hat. Ja, von dort kommt man in den ganzen westlichen Bereich von Kanaan reinschauen. Es ist ein wundervolles Tal, grün, was ganz Besonderes. Und damit ist klar, warum Gott Abraham ihn auch am Anfang an diesen Ort geführt hat. Gott hat ihm damit gesagt, Abraham, schau her, das ist dein Land. Das ist das, was ich dir versprochen habe. Das ist es, so schön ist es. Und es gehört dir, es ist dein Land. Letzten Samstag war ich mit dem Rad in den Bergen und ich war überwältigt von der Aussicht und von dem Tal, in das wir reingeschaut haben. Atemberaubend, ja, war richtig begeistert. Abraham muss es ähnlich gegangen sein, als er in dieses Tal schaut. Aber für Abraham war es nicht nur irgendwie eine tolle Aussicht, eine tolle Umgebung, sondern für Abraham war das der Moment, wo er gecheckt hat, das ist wirklich mein Land. Das hat Gott uns gegeben. Das hat Gott mir und Sarah geschenkt, die keine Kinder bekommen können und für die menschlich gesehen niemals die Chance besteht, so ein Land zu bekommen. So gut ist Gott mit uns. So gütig ist er. Und dann verlässt Abraham das Land, trifft fürchterliche Entscheidungen. Interessanterweise lässt Gott ihn nicht hängen im Ausland, arbeitet im Hintergrund für ihn weiter, gibt ihm eine zweite Chance. Und dann kommt Abraham zu dieser Stelle zurück, wo er dieses ganze Land sieht. Er sieht diese wunderbare Aussicht, er sieht dieses wunderbare Geschenk. Und in diesem Moment wird ihm bewusst, wie er sich Gott gegenüber und seiner eigenen Frau verhalten hat. Er sieht diesen eigenen, katastrophalen, stinkenden Fehler. Aber gleichzeitig sieht er auch die strahlende Güte Gottes. Beides kommt zusammen. Und ich behaupte, das muss ihn getroffen haben. Das war der Moment, wo wirklich Veränderung in seinem Leben passiert ist. Und wie gesagt, kurze Zeit später erneuert Gott sogar seine Zusage. Er begegnet ihm nochmal, um ihm deutlich zu machen, ich bin mit meiner Güte für dich da. Es muss ein ganz, ganz, ganz starkes Erlebnis gewesen sein für Abraham, wo ihm diese zwei Wahrheiten begegnen. Und ich glaube, das ist genau das, was auch in unserem Leben geschehen kann und geschehen muss, wenn wir vergangene Fehler wirklich aktiv aufarbeiten wollen und einen guten Umgang damit finden wollen. Wir müssen als erstes verstehen, dass wir nicht nur ein bisschen was falsch gemacht haben, ein bisschen blöde Entscheidung getroffen, ja, war nicht so clever, sondern dass wir wirklich daneben liegen. Wirklich daneben liegen und dass wir Hilfe brauchen. Wir müssen verstehen, dass Gott uns überschüttet hat mit Gutem. Mit guten Dingen, dass er uns unser Leben gibt, unsere Fähigkeiten, unsere Familie, unsere Freunde, dass er uns Wertschätzung gibt, Vergebung, Kraft, Hoffnung, Zukunft, Perspektive, so viel Gutes. Aber dass wir trotzdem immer wieder unseren eigenen Kram machen und unsere eigenen egoistischen Entscheidungen treffen. Dass Gott uns letztlich egal ist und wir meinen, selbst zu wissen, was gut für uns ist. Oder anders gesagt, wir müssen erkennen, dass der Fehler nicht nur etwas unnütz oder etwas unlogisch war, wie wir oft mit Fehlern umgehen, oder dass wir vielleicht Gottes Gebote gebrochen hätten, sondern wir müssen verstehen, dass wir oft Gottes Herz brechen. Dass wir Gottes Herz brechen. Und wenn das geschieht, dann erfahre ich wirklich die Tiefe meines Fehlers. Und erst dann kann echte Heilung und Aufarbeiten stattfinden. Das ist das eine. Und dann muss gleichzeitig das zweite passieren, was eben auch Abraham erlebt, sonst ist es nicht komplett und sonst wird auch keine Heilung, sondern nur Selbstverzweiflung stattfinden. Nämlich als zweites muss ich persönlich verstehen, und ich sage das zu uns ganz bewusst, die wir oder viele von uns lange Christen sind, dass wir verstehen müssen, dass Gott mich trotzdem, trotz meines Egoismus und trotz meiner Fehlerhaftigkeit unendlich liebt. Und dass er trotz meiner Fehlentscheidungen und trotz meiner zerbrochenen Beziehungen und trotz meiner miserablen Irrwege, die ich vielleicht gegangen bin und immer wieder gehe, dass er mich mag, mich wertschätzt und gute Dinge über mich denkt. Dass er Gefallen an mir als Person hat, trotz dieser Dinge, die damals passiert sind und leider immer wieder passieren. Wir haben gelesen, wie Abraham seine Frau, seine Braut, könnte man sagen, in einem entscheidenden Moment völlig im Stich lässt. Das ist eigentlich die größte Katastrophe, die in einer Beziehung passieren kann. Und zwar in dem Moment, wo es um seine eigene Sicherheit geht. Im Neuen Testament ist auch von einer Braut die Rede und von einem Bräutigam. Und zwar ist davon die Rede, dass die christliche Gemeinschaft, dass wir die Braut Christi sind. In anderen Worten, das Verhältnis von Jesus zu uns ist im Bild gesprochen, wie das Verhältnis eines Bräutigams zu seiner Braut. So viel Liebe, so viel Fürsorge, so viel Aufmerksamkeit, so viel frisches Gefallen und so viel Wertschätzung hat Gott für uns übrig. Und auch in Jesu Leben gab es einen Moment, wo sein Leben aufgrund von uns, aufgrund seiner Braut in Gefahr war. und eher nicht, weil wir jetzt so schön und attraktiv wären. Jesus musste sich entscheiden zwischen seinem Leben und unserem Leben. Als Jesus vor dem Hohen Rat verhört wurde, eine Szene im zweiten Teil der Bibel, da haben sie ihn gefragt, ob er denn im übertragenen Sinne der Bräutigam sei. Und Jesus hat nicht gesagt, nee, ist nur meine Schwester, sondern Jesus hat gesagt, ich bin es, du sagst es. That's me, ich bin die Braut. Ich bin der Bräutigam, so rum, du bist die Braut. Ich bin der, der ich immer gesagt habe, dass ich sei. Und ich habe diese Rolle für diese Menschen und ich bin bereit, mein Leben für sie zu geben. Und Jesus hat mit dieser Aussage nicht nur sein Leben riskiert, sondern er hat es tatsächlich auch am Kreuz verloren. Aus Treue und Liebe für uns. Und das ist radikal anders als das, was wir bei Abraham sehen. Radikal anders. Deswegen geht es auch nicht darum, bei diesen Geschichten Abraham als Held hochzustilisieren, was oft passiert. Sondern es geht darum, aus dieser Geschichte zu verstehen, wie radikal anders Gott selbst ist. Jesus bringt keine Ausrede, sondern er stirbt, um uns aus unserer Angst und unserem Egoismus und aus unserer Heuchelei zu befreien. Er springt für uns ein, weil er weiß, dass wir uns alle immer wieder von diesem Gott zurückziehen. Von diesem Gott, der uns überschüttet hat und so viel Gutes für uns hat und so viel Gutes für uns bereithält. Jesus geht ans Kreuz, damit wir frei werden für ein Leben ohne schlechtes Gewissen. Wie oft drücken uns unsere Fehler runter? Aber Gott möchte uns befreien von diesem schlechten Gewissen, will uns Freiheit geben, Neuanfang geben. Gott ist eben tatsächlich ein Gott der Gnade, ein Gott, der gerne eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine fünftausendste Chance gibt. Und damit fordert er uns auch heraus, anderen Menschen so zu begegnen. Menschen nicht abzuschreiben, sondern Fehler zu vergeben und Räume für Entwicklung zu schaffen. Gemeinde ist der Ort, wo nicht Fehler auf das Tablett kommen und man sich gegenseitig darüber definiert und beurteilt, sondern Gemeinde ist der Ort, wo Fehler genannt werden dürfen, ohne dass man verurteilt wird. Diese Botschaft, diese beiden Komponenten, ja, dass ich es nicht verdient habe, aber dass sich Christus trotzdem so um mich kümmert und mir wohlwollend hinterhergeht, das ist eine Botschaft, die mein ängstliches und mein egoistisches Herz aufbrechen kann, immer wieder. Die mich motivieren kann, mich Gott wirklich anzuvertrauen und ihm tatsächlich auch im Alltag den Raum zu geben, den er verdient hat. Und ich glaube, es ist das, was zwischen Bethel und Ai passiert. Und das ist auch das, was in unserem Leben immer wieder passieren kann und passieren darf. Wenn wir unsere Fehler und Irrwege aufarbeiten, wir brauchen diese heilende Begegnung mit Gott. Man könnte jetzt noch viel über Konsequenzen sprechen, ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, dass Gott nicht ein Gott der Fehlerlosen ist, dass es im Leben überhaupt nicht darum geht, keine Fehler zu machen. Überhaupt sogar ist eines der größten Missverständnisse der Christen, dass auch christliche Gemeinschaft nicht Gemeinschaft derjenigen ist, die alles richtig machen, sondern eben eine Gemeinschaft von Sündern, die verstanden haben, dass sie Hilfe brauchen, dass sie fehlerhaft sind, dass sie das eigene Leben und auch das Leben von anderen so oft ruinieren. Es gibt noch so viel zu diesem Thema zu sagen, aber für heute soll es mal reichen. Was ich mir von Herzen wirklich wünsche, ist, dass wir diesen Ort zwischen Bethel und Ai für uns finden. Dass du diesen Ort zwischen Bethel und Ai persönlich immer wieder findest. Weil es der Ort ist, der dein Leben verändert und auch das Leben dieser Welt verändert. Und zwar zum Guten. Amen.